Willkommen zu Recenter Prep am 1. Februar 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Es gibt etwas, das nennt sich Normalcy Bias. Gemeint ist damit eine Art Wahrnehmungsverzerrung, ja, eine Art Denkfehler, ja, den man eigentlich wieder und wieder und wieder macht. Ja. Es ist also so, man lebt so vor sich hin und man erlebt einfach keine große Krise und deswegen denkt man dann, dass das immer so sein wird. Ja, das heißt, man hat die Illusion der Sicherheit. Man nennt es auch teilweise die Truthahn-Illusion, also ein Truthahn wird dann jeden Tag von seinem Besitzer gefüttert und hat immer nur diese positiven Erfahrungen, ja, Fütterung, Pflege, Stabilität und geht dann davon aus, dass der Besitzer halt es gut mit ihm meint. Er weiß halt gar nicht, dass er eigentlich nur dafür hier gepampert wird, um halt irgendwann geschlachtet zu werden vor Thanksgiving. Ja, das heißt, irgendwann ist diese Illusion dann schlagartig vorbei, aber dann ist es für den Truthahn natürlich dann auch wieder zu spät. Ja, und diese Denkfalle, dieser Normalcy Bias, der begegnet uns eigentlich ständig, jetzt nicht nur in der generellen Bevölkerung, wo jetzt jeder irgendwie einen Job hat, der in irgendeiner Form halt eben wichtig ist für die Zivilisation, sondern das geht auch in den Sicherheitsbereich mit rein, also ob jetzt Bundeswehr, Geheimdienste oder weiter oben in Sicherheitskreisen, Außenpolitik und so. Selbst Leute, die da wirklich ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, alle möglichen Leute sind hier anfällig für diesen Denkfehler. Und das sehen wir auch bei den unglaublich vielen Playern, die damit reinspielen in die europäische Stromversorgung. Also über Jahrzehnte hinweg gab es dann diesen Normalcy Bias. Es gab immer wieder einige Veränderungen am Stromsystem, Strommarkt und dann wollte man plötzlich handeln und hier überall Strom hin und her schieben, was eigentlich relativ gefährlich ist. Ja, und dass der Stromhandel so ausgeweitet werden, die Privatisierung brachte halt eben dann mit sich, dass halt dass tausende Unternehmen dann jetzt beteiligt sind. Da haben wir sich gedacht, ach ja, ist doch okay, wenn China halt wichtige Komponenten herstellt, die man hier braucht, wenn wir selber kaum richtige Trafostationen bauen können, also in einer größeren Stückzahl. Oder was soll's, wenn halt eben die ganzen verschiedenen Firmen, die am Stromnetz beteiligt sind, wenn die halt irgendwelche ganz gewöhnlichen Hardware- und Softwarelösungen kaufen, Bauteile und so, Programme einkaufen auf dem gewöhnlichen Markt, was jetzt gar nicht mehr unbedingt auf Sicherheit ausgelegt ist, sondern das macht man einfach so. Das hat man jetzt so viele Jahre lang gemacht, das ist schon in Ordnung. Und im Laufe der Jahre wurde dann das Stromnetz immer komplizierter und komplizierter und komplizierter, bis sogar die Forscher ausgestiegen sind, die eigentlich die Sicherheitslücken kapieren müssen. Also irgendwann ist es eigentlich so kompliziert, als dass man da wirklich überall seinen Finger drauflegen kann, als dass man wirklich genau quantifizieren kann und hochrechnen kann, wie verwundbar wir sind, wie man bei einem Problem dann halt mit fertig wird, wie lange das dauert, bis alles wieder an ist. Also da gibt es ja verschiedene Schätzungen. Die Österreicher meinen bei einem richtig heftigen Mega-Blackout, also die Österreicher meinen, sie seien nach ungefähr ein bis zwei Tagen wieder online, sie haben Strom. Und bis dann halt, ja, die üblichen Dinge des alltäglichen Lebens so wieder funktionieren, bis dann alles wieder so ein bisschen normal ist, das kann nochmal irgendwie so zwei Tage dauern. In anderen Teilen Europas rechnet man damit, dass sieben Tage, also manche Experten rechnen damit, dass sieben Tage kein Strom da ist und dass dann eben alles erst so langsam wieder anläuft. Also bis halt dann die Logistikketten plötzlich wieder in Bewegung sind und halt alles wieder so funktioniert, vergeht halt vielleicht nochmal eine Woche. Also du bist dann vielleicht mal zwei Wochen im Wesentlichen auf dich alleine gestellt hier in vielen Ländern. Das ist halt eben dann ein riesiges Problem. Das heißt, man weiß vieles gar nicht. Man kann gar nicht so genau schätzen, wie übel wird eigentlich ein Blackout. Also wenn irgendwelche Politiker oder sowas, die von dem ganzen Stromnetz eigentlich keine richtige Ahnung haben, also die Verwundbarkeiten gar nicht so richtig kennen, weil es viel zu komplex ist. Wenn ein Politiker sich hinstellt und sagt, ja, es wird schon hier nichts passieren oder wenn mal was passiert, dann ist dann gleich wieder Hilfe da und so. Das ist alles in der Schwebe. Ja, die Situation kann sich halt eben dann richtig, richtig übel auswirken. Also, Normalcy Bias. Jeder ist es gewohnt, ja, was man macht, wird schon irgendwie richtig sein. Oder irgendjemand anders wird dann das Risiko vielleicht verringern oder irgendwie wird sich das schon alles irgendwie ausgehen. Also wir haben jetzt drei hochgerüstete Supermächte, eine große Zahl weiterer Staaten mit verheerender Regierung und verheerenden Regierungen und halt Kapazitäten für Krieg. Dann ist es ja so, ich habe ja in meinen Forschungen jetzt nicht nur praktisch ein Kartell der Supermächte nachgewiesen, sondern ich habe deren gemeinsamen Wurzeln nachgewiesen. Das heißt, ich habe gezeigt, wie stark Russlands Kontrolle war über die chinesische Revolution. Dann habe ich gezeigt, was hinter der russischen Revolution tatsächlich steckte. Also, dass halt da gerade die Zaren mit ihren britischen Verwandten und mit den Amerikanern, dass es halt einfach darum ging, ein Auseinanderbrechen Russlands zu verhindern. Es war ja kein einheitliches, supereinheitliches Empire. Man wollte einen Restart, einen Reset für Russland, und für das Ganze nahm man halt eben einfach eine sozialistische Färbung. Dann noch einen Schritt weiter zurück, die amerikanische Revolution, das war einfach nur ein taktisches Manöver, denn die britischen Kolonien in Amerika waren sehr klein, die Franzosen, der Erzfeind Frankreich, hatte viel mehr Territorien in Amerika und die Spanier waren dann auch noch mit drin und in einem spanischen Erbfolgekrieg und dann halt eben die Beziehung mit den, oder das Wesen der Habsburger, mit denen die Briten ja auch verfeindet waren, es sah einfach saumäßig eng aus für die britischen Kolonien in Amerika. Und das Cleverste war, man lässt diese Kolonien zum Schein Unabhängigkeit vortäuschen. Man inszeniert einen Unabhängigkeitskrieg. Und was passierte sofort? Die Franzosen, die Franzosen pumpten ein Riesenvermögen in George Washington und sahen das Geld eigentlich nicht wieder. Also Frankreich ging ein riesiges Risiko ein und hat natürlich dann total verloren, war ausmanövriert. Also wir haben es mit einer Art verdecktem Megablock zu tun an Supermächten. Und dann gibt es halt den restlichen Länder, die man unter Kontrolle halten will. Aber wer sagt denn, dass sie das so perfekt können? Wer weiß, was für Brüche da letztendlich schwelen oder welche Leute da in wichtigeren Positionen inzwischen auch merken, was da eigentlich läuft. Oder zumindest teilweise merken, was da eigentlich läuft und halt eigene Pläne schmieden. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo es halt auf technische Fähigkeiten sehr stark ankommt und jetzt der alte Hochadel oder halt die breiteren Familienstrukturen, die jetzt zum Beispiel halt hier in Amerika seit langer Zeit herrschen und so, und in Britannien, das heißt diese alt eingesessenen Eliten, die sind spezialisiert auf ihren Job, ja, dieses Mega-Empire am Laufen zu halten. Das heißt, die sind nicht gleichzeitig befähigt, diese ganzen technologischen Fortschritte mitzumachen. Ja, künstliche Intelligenz und Roboter, autonome Roboter und dies und jenes. Ja, man hält sich die Techniker so als Untertanen, als Funktionsfiguren. Ja, aber was ist, wenn jetzt halt zum Beispiel dann diese Techniker irgendwann merken, okay, wir können den Laden übernehmen. Das heißt, wir haben halt in auch gegebenenfalls bei den höchsten Eliten, wie es ja eigentlich immer war in den letzten 10.000 Jahren des Imperialismus, wir haben auch bei Eliten einen Normalcy Bias. Das verstehen auch einige, wenn es halt darum geht, dass irgendein Empire untergegangen ist und so, also sich das Französische, das Alte und so, aber da wird häufig die Bedeutung von dem Normalcy Bias, ja, von dieser Truthahn-Illusion, das wird häufig da ein bisschen zu überschätzt. Ja, diese Vorstellung, der Adel war so dumm und die herrschen so lange und die waren gar nicht mehr richtig on fire und die waren nicht mehr richtig irgendwie clever und wollten nichts dazulernen und so. Und dann kamen irgendwelche Sozialisten und übernahmen das oder irgendwelche französischen Revolutionäre und übernahmen das oder George Washington und übernahm die Macht und so. Nee, so einfach war das nicht. Ja, also gerade vom britischen Empire, das waren die Besten der Besten, wenn es um Imperialismus ging und Geheimdienste ging. Aber wir leben jetzt im Jahr 2023 und die heutigen Eliten, die heutigen Schrittenzieher und so, die sind halt auch schon relativ alt und sie haben halt einfach vieles an Entwicklung, an Technologie gar nicht mitgemacht und können halt dieses immer komplexer werdende System eines globalen Mega-Empires, können dieses System auch immer weniger überwachen oder immer weniger überblicken. Ja, es kann sein, dass die halt eben schon aus einer Weile mehr oder minder auf Sicht fahren und halt einfach hoffen, dass es ihnen nicht um die Ohren fliegt. Ja, also überall ist Normalcy Bias und das kann manchmal positive Effekte haben. Ja, dass zum Beispiel dann halt, dass die Supermächte dann halt doch irgendwie ein bisschen ausgebremst werden, dass sie sich nicht so richtig trauen, ganz, ganz große Dinge zu machen, weil sie ansonsten glauben, sie fliegen auseinander. Es kann aber auch negative Effekte haben. Ja, das heißt, wir haben ja in der letzten Zeit darüber gesprochen, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Es gab dann in der Springer-Presse, gab es dann halt mehrere Kommentare, also Martin van Krefeld und solche Leute. gab es dann mehrere solche Kommentare, auch anderswo in den Massenmedien, wo es dann hieß, naja, Russland soll gar nicht so richtig verlieren in der Ukraine, sondern die sollen weder richtig gewinnen noch richtig verlieren. Wir wollen die große internationale Ordnung nicht in Frage stellen, nur wegen der Ukraine. So wichtig sei die Ukraine nicht, als dass man hier dann irgendwie viel Schlimmeres riskieren will. Also das heißt, solche Experten oder was, ja, die jetzt auch nicht unbedingt alles erzählen, was sie wissen oder auch nicht unbedingt so eingeweiht sind, die sagen dann halt im Prinzip, ja, es hat doch in den letzten Jahrzehnten so gut funktioniert. Das war von Krefeld vor allem die Argumentation. Wir hatten die USA und wir hatten die UdSSR und die haben immer viel Lärm gemacht, aber im Endeffekt haben sie für Stabilität gesorgt, meinte er. Es gab zwar ab und zu mal einen Stellvertreterkrieg, also wie in Vietnam, aber ansonsten blieb halt alles so weit stabil und friedlich. Und warum sollten wir halt eben dann das jetzt aufgeben, nur wegen der Ukraine? Also auch hier, Experten, die ja ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben, zeigen einen Normalcy-Bias. Ja, das hat doch in der Vergangenheit funktioniert, also würde das jetzt auch funktionieren. Ach, wirklich? Ja, und was ist, wenn jetzt der nächste Kriegsschauplatz losgeht mit den Chinesen und Nordkoreanern und was ist, wenn sich mit den Iranern und Israel und Saudi-Arabien da der nächste Kriegsschauplatz ist? Und wenn du mal beim vierten Kriegsschauplatz angekommen bist, in der heutigen Zeit, mit diesen ganzen Game-Changer-Technologien, ja, und einfach Fehler, die passieren, ja, irgendjemand setzt sich ab mit einer Cyberwaffe oder jemand setzt sich ab mit einer Biowaffe oder jemand setzt sich ab mit irgendwas, irgendwelchen wichtigen Sachen, zunehmende Automatisierung von Kriegsgeräten, so. Ja. Oder irgendjemand klaut dann doch eine moderne Supertechnologie. Irgend so ein Nanotech-Zeug oder irgendwas, gerade im Biowaffenbereich. Das heißt, da können immer unvorhergesehene Dinge passieren, die alles durcheinander bringen. Also das heißt, ich vermute ja, dass eigentlich die Supermächte seit langem schon Angst haben vor richtigen Megakrisen. Das heißt, sie arbeiten lieber mit mittelgroßen bis kleineren Krisen. Ja, also ob es jetzt mal hier eine Flüchtlingskrise ist oder da mal eine Bankenkrise ist oder mal ein Stellvertreterkrieg ist oder sowas in der Art. Ja, die arbeiten lieber mit mittelgroßen und kleinen Krisen, weil die kann man halt eben dann besser kontrollieren. Ja, ist ja bis heute ist es ja ungeklärt, woher Covid kam. Und ich habe ja gesagt, die SARS-2, der Virus, war zu gefährlich, als dass man ihn einfach ignoriert. Er war aber auch jetzt nicht so gefährlich, dass er die Supermächte unbedingt ins Wanken bringt. China hat massive Probleme damit. Ich habe auch von Anfang an gesagt, dass also die Amerikaner werden gut damit fertig, andere werden besser damit fertig, die Russen jetzt nicht so gut. Und man kann das natürlich, man konnte SARS-2 ausnutzen, um halt ja, neue Gesetze zu machen und neue Sicherheitsmethoden und hier mehr Geld und da mehr Geld. Das heißt, man konnte versuchen, das halt irgendwie zum eigenen Vorteil zu nutzen, aber es hatte auch Nachteile natürlich für die ganzen Regierungen, erhebliche Nachteile. Die massive Unzufriedenheit. Ja, keiner von denen, von den Mächtigen will, dass halt das mühselig aufgebaute Empire halt eben einfach zusammenklappt, weil man irgendwas übersehen hat. Ja, stell dir mal vor, man hatte so ein komplexes System zum Überwachen, ähnlich wie das Stromnetz. Und man übersieht halt unzählige Risiken, man lebt halt mit unzähligen, scheinbar kleinen Risiken, aber irgendwann hat das halt eben so einen kaskadierenden Effekt und es fliegt halt dann wirklich uns alles um die Ohren. Also, und Deutschland ist in mehrfacher Hinsicht ein Sonderfall. Also, eigene Entscheidungen von Belang können von Deutschland nicht getroffen werden. Unsere eigene Sicherheit, wirklich eigene Sicherheit, zählt zu den schlechtesten auf der Welt. Ja, jede Kategorie kann man hier durchgehen. Bundeswehr, keine Wehrpflicht mehr, zu wenig Kämpfer, kaum einsatzbereites Gerät, wenig Training, fast keine Munition. Unsere militärischen Geheimnisse waren immer kompromittiert. Nicht mal der Ukraine-Krieg führte zu einer Wendung bei uns. Ja, dieses Sondervermögen der Bundeswehr könnte bestenfalls Investitionsstau aufholen. So ist eine Debatte geführt über die Wehrpflicht. Ja, besser ist halt einfach Prepping, mehr Werbung für Prepping, Zivilschutz, besseres Waffenrecht, Milizkonzepte, also dass halt dann junge Leute müssen halt oder sollen halt einen Kurs durchlaufen haben in sicherer Handhabung von Schusswaffen, auch vielleicht in einem kampfähnliches Training, also dass man jetzt nicht nur auf statische Pappe da irgendwie ballert oder so. Das sind alles Sachen, das machen andere Länder schon längst. Also es gibt halt den blühenden Markt in Tschechien oder sonst irgendwo oder auch in Amerika kann man sich halt ausbilden lassen. Und hat dann einfach diese Fähigkeiten. Ja, dann braucht es keine teure Wehrpflicht und die Kasernierung von 1 Million junger Leute oder so ein Quatsch. Dann, unsere Geheimdienste sind winzig klein, abhängig vom Ausland, infiltriert vom Ausland, beschäftigt mit Standardkrempel. Also wie will man denn ausländische Netzwerke wirklich abwehren? Welche Geheimnisse des Auslands haben wir denn erbeutet? Das ist alles lächerlich, was hier läuft. Ja, jagen sie ein paar Neonazis und Antifas und sowas. Das ist ansonsten sind hier bei uns auf deutschem Boden anscheinend die Amerikaner und Briten zuständig. Dann unser Zivilschutz in Deutschland ist ein Desaster, jahrzehntelang vernachlässigt, jetzt immer noch. Eine Unterhaltungsserie wie Blackout, ja, das jetzt irgendwie auf Sat.1 und Join läuft, eine Unterhaltungsserie hat mehr Effekt als das, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz macht. Also an PR, an Aufmerksamkeit erregen für das Thema. Ja, also ganz nette Sendung Blackout, aber es ist halt nicht ein staatlicher Akteur, der den Blackout verursacht hat. So wie Russland. Und es ist halt einfach ziemlich widerlich, wie man halt in der Serie, die ja vor einer Weile erst produziert wurde, ja. Das heißt, da bieten dann die Russen den Deutschen Hilfe an, Hilfslieferungen an. Und die knorrige rechte Politik oder was, die will das dann nicht. Und so eine mutige weibliche Figur in einem Krisenstab pocht halt immer darauf, dass man die russische Hilfe annimmt. Ja, also so als wäre das jetzt, gäbe es da diese großen Vorurteile gegen Russland. Ja, irgendwie nur Idioten würden Russland als gefährlich erachten und so ein Quatsch. Ja, also das ist mir schon negativ aufgefallen. Und es gibt keinen einzigen richtigen Prepper in der Serie Blackout. Ja, das heißt, die Leute improvisieren natürlich, sie helfen sich schon gegenseitig ein bisschen, aber nur im ganz kleinen Stil. Es gibt da nicht einen, der dann, einen Charakter, den man sieht, der irgendwas Nützliches beiträgt und halt eben irgendwie einen Stromgenerator hat und Vorräte hat und Wasser hat und Dings und Bums. Über 80% der Menschen sind komplett blank in Deutschland. Viele Güter auf dem Markt werden auch weggekauft von Konzernen und Regierungen, also auch viele Stromgeneratoren zum Beispiel. Wir haben keine richtigen Schutzbunker mehr in Deutschland. Keiner weiß, was er wirklich machen soll gegen den Fallout, falls dann doch irgendwo mal einzelne Atomwaffen einschlagen, also zum Beispiel in Polen irgendwo einschlagen. Und es weht den Fallout zu uns rüber. Also unser Zivilschutz ist auch eine Katastrophe. Dann unsere Infrastruktur ist sehr anfällig, also physisch anfällig und für Cyberattacken anfällig. Dann unsere Bevölkerung, also sie ist in einer sehr schlechten physischen Verfassung, die Überalterung, ideologisch manipuliert. Die einen würden eine linke Räterepublik etablieren wollen, die anderen eine pro-russische Enklave und so weiter. Die Leute sind hier anfällig für Gerüchte und Stimmungsmache. Viele Migranten sprechen kein oder kaum Deutsch, das ist halt in der Krise natürlich dann auch ein Riesenproblem. Ja. Dann unsere Verstädterung, also es ist, kann sich dann vorstellen, wenn halt eben dann eine Krise da ist und dann, was ich, die so und so Muslime halten dann irgendwie alle irgendwie zusammen und haben komische Pläne und die anderen Muslime haben andere Pläne und die Linken wollen eine Räterepublik machen und die Reichsbürger erklären dann irgendwo Territorium für souverän, also das ist schon richtig blöd hier, wenn mal eine Krise ist, dann kommen Leute auch auf richtig dumme Ideen. Ja. Und dann, ja, wir haben jetzt so viele Rentner, wir haben so viele alte Leute, um die man sich kümmern muss, das ist halt einfach in der bei einem Blackout und generell einer größeren Krise ist es einfach eine unglaublich hohe Belastung, die zu allem anderen zusätzlich dann auch noch gestemmt werden muss. Ja, also, das heißt, alle typischen Sicherheitsbereiche hier von Deutschland sind unglaublich schlecht. Ja, also nicht viele Länder sind so schlecht aufgestellt, was Sicherheit anbetrifft, wie die Bundesrepublik. Und das mag dem einen oder anderen gar nicht so unbedingt so vorkommen. Ja, es ist halt auch wieder so eine Art Normalcy-Bias. Oh, wir sind doch Deutschland und so. Aber es ist objektiv betrachtet wirklich unglaublich mies. Also dann gab es jetzt mal so eine Art Blackout-Stromausfall in Sachsen-Anhalt. Also 100.000 Leute waren ohne Strom. Es fing irgendwie später abends an. Und dann gab es erstmal so Warnmeldungen irgendwie im Radio noch. Ja, stellen Sie sich auf alles Mögliche ein. Brauchen Sie erstmal Ihre Vorräte auf, versuchen Sie nicht irgendwo was beschaffen zu gehen, kümmern Sie sich um die älteren Leute, um die Kinder, halten Sie sich bereit für eine mögliche Evakuierung etc. etc. Und die Leute waren blank. Es war zwar nur halt eine Vereisung von diversen Leitungen und Kabeln, dann fangen die an im Wind zu schwingen und so. Aber ja, man stelle sich mal vor, jemand legt es drauf an, hier was kaputt zu machen. Das europäische Verbundnetz ist so riesig und es ist an so vielen Stellen angreifbar. Also nicht mal die Krisenexperten kommen da mehr ansatzweise hinterher, um festzustellen, was alles verwundbar ist und wo man was verbessern könnte. Ja, und wie sollen dann die deutschen Geheimdienste hier noch irgendwie was schützen? Wenn jetzt halt irgendwelche Sabotage-Leute hier eingesickert sind in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Das heißt, Sabotage-Netzwerke sind schon längst hier. Davon muss man ausgehen. Wir sind abhängig von den amerikanischen Diensten und den britischen Geheimdiensten, um halt hier irgendwelche bösen Buben da zu schnappen und so. Alleine können wir das anscheinend nicht. Also wir durften ja seit 1945 ja eigentlich, wir durften eine Bundeswehr haben in einem gewissen Umfang, aber halt auch mit einigen Beschränkungen, und ansonsten war da eigentlich nichts. Also gerade im geheimdienstlichen Bereich durften wir eigentlich nichts haben. Ja, mit den Munition, das heißt, Deutschlands Bundeswehr hat so wenig Munition, dass man halt von Lieferungen abhängig ist, dass man halt vielleicht ja innere Sicherheit damit machen kann. Also das heißt, die Bundeswehr kann dann halt ihre so und so viel 1000 Leute hier irgendwo hinstellen für Checkpoints und so und kann halt da genügend Munition bereitstellen für solche inneren Aufgaben, aber jetzt nicht unbedingt richtige Verteidigungsaufgaben. Also das heißt, das europäische Verbundnetz hat so viele Angriffspunkte, man muss noch nicht einmal Deutschland direkt attackieren, um Deutschland lahmzulegen. Da gab es so viele Beispiele, die das halt dann veranschaulichen. Es gibt auch sehr gute Studien, die ich hier mal hervorgekramt habe. Also hier, also was ein Beispiel, Januar 2021 gab eine Störung in einem Umspannwerk in Kroatien. Und das führte halt zu einem richtigen Problem für das Kontinentalnetz. Südosteuropa fiel aus dem Verbund raus. In Frankreich und Italien wurden Großabnehmer vom Netz abgetrennt, um den Frequenzabfall zu kompensieren. Also jemand macht einen Fehler in Kroatien und du hast dann Probleme in massive Probleme in Frankreich und Italien. Also dann viele Wandler, mit denen man Wechselstrom in Gleichstrom wandeln kann, Technik von Umspannwerken und so, das ist halt sehr, sehr stark auf China ausgewandert. Das heißt, man kann das auch nicht so einfach unbedingt ersetzen, wenn da was kaputt geht oder kaputt gemacht wird. Ja, wenn es mal auch generell zu Spannungen kommt, ja, wie schnell kann man so ein Zeug nachbauen? Es kann also eine Phase kommen, ja, das heißt, es kann einen unmittelbaren Blackout geben, der dann halt, also tagelang geht vielleicht gar nichts, dann dauert es nochmal vielleicht eine Woche, bis halt das Leben halt wieder einigermaßen normal läuft. Dann kann es sein, dass es halt einfach nicht gleichzeitig für alle funktioniert. Das heißt, über Monate hinweg, das haben wir auch schon aus Studien entnommen, über Monate hinweg kann es mal gehen und mal nicht gehen. Oder es geht für die einen, aber nicht für die anderen. Oder es gibt da dann auch einfach immer wieder mal Abschaltungen, gezielte Abschaltungen. Da sagt man, okay, hallo, ihr seid jetzt hier in der Stadt mal 5 Stunden ohne Strom, 6 Stunden ohne Strom, dann ist er wieder an. Ja, es ist auch keine angenehme Situation, wenn man halt nicht vorbereitet ist. Also das heißt, wir haben das Riesenverbundsystem, das Riesenverbundnetz, dann halt gibt es verschiedene Verbundsysteme und das ist nochmal unterteilt in verschiedene Regelzonen. Also Deutschland hat 4 Regelzonen, Österreich hat eine, die Schweiz hat eine. Das kann auch ein Vorteil sein, dass die Österreicher sagen, sie sind schneller online als andere. Österreich hat ja auch fürs Militär so autarke Zonen eingerichtet oder arbeitet gerade an, diese autarken Zonen einzurichten fürs Militär. Also die sorgen dann eher für Sicherheit als woanders. Also das heißt, ein elektrisches Stromnetz, Stromnetz, Verbundnetz und so, die transportieren Strom. Sie können ihn nicht speichern. Ja, man kann Strom auch nicht einfach so irgendwo einfach so ablassen, ja, als wäre das jetzt irgendwie Wasser oder als wäre das eine Ölpipeline oder eine Gaspipeline oder sowas. Sondern wenn keine Zwischenspeichermöglichkeiten da sind im erheblichen Umfang, ja, dann musst du einfach immer die richtige Menge transportieren. Du musst so viel Leistung hier transportieren, wie auch verbraucht wird. Und das muss zusammenpassen, ansonsten weicht die Netzfrequenz ab. Das heißt, du hast nicht mehr deine schönen 50 Hertz, ja, wie alle unsere Geräte brauchen. Manche Länder laufen auf 60 Hertz, wir laufen auf 50. Und wenn es dann zu weit unter 50 ist oder zu weit über 50 ist, dann gibt es diese Notabschaltungen, weil ansonsten gehen alle möglichen Geräte kaputt. Ja. Also muss immer schön alles in dem wundervollen Gleichgewicht sein. Europaweit, mit unzähligen Leuten, die daran beteiligt sind, unzähligen Firmen, unzähligen Punkten, an denen was scheitern kann. Ja, und es mag zwar bisher gut gegangen sein, aber das ist halt einfach der Normalcy Bias oder diese Truthahn-Illusion. Solche Probleme, die stauen sich dann auf und kaskadieren dann im Ernstfall und dann ist man erst schlauer und weiß, ah ja, okay, das war alles nicht in Ordnung die ganze Zeit. Also das heißt, dann gab es hier den Vorfall 2003. Also fast ganz Italien war ohne Strom, mehr als 15 Stunden lang. Teile von Frankreich, Schweiz und Österreich waren betroffen. Und die Ursache war einfach nur ein Kurzschluss auf einer Leitung in der Schweiz. Ja, also hätte man eigentlich in Italien schnell bestimmte Lasten vom Netz nehmen müssen, aber die konnten das nicht, die bekamen das nicht hin. Und dann führte eins zum nächsten, es gab eine Kettenreaktion und vieles wurde halt einfach dann abgeschaltet wegen Überlastung. Ja, das heißt, Italien ist von Stromimporten abhängig, konnte dann das Stromnetz nicht mehr aufrechterhalten. Ja, das heißt, wenn die dann nicht ständig hier begütert werden, bezuschusst werden hier, dann klappt das nicht. Und erst nach, also es dauerte bis zu 18 Stunden, bis dann der Strom wiederhergestellt war. Und das alles passte. Tja, und Anfang März 2018 wurde bekannt, dass die Netzfrequenz doch deutlich abgewichen war für einen relativ langen Zeitraum. Ja, also es war unter dem Sollwert von 50 Hertz. Und Ursache war etwas im Balkan, also die Regelzone Serbien, Mazedonien, Montenegro. Da wurden also 113 Gigawattstunden an Energie zu wenig eingespeist. Und dann haben sich die Serben und Kosovaren auch noch gestritten. Das heißt, weit weg von uns. Ja, weit, weit weg von uns streiten sich dann irgendwelche Leute, weil sie es nicht irgendwie richtig hinkriegen und alle haben dann ein Problem. Stellen Sie sich mal vor, was ist, wenn da richtig Sabotage stattfindet. Also das heißt, ja, man wollte dann eine sogenannte Sammelschienenkupplung auslösen, man wollte halt Stromflüsse verlagern auf andere Leitungen. Diese anderen Leitungen wurden aber dann überlastet. Und dann gab es halt eben dann hatte man an dem einen Bereich einen Überschuss von 6,3 Gigawatt und woanders fehlten 6,3 Gigawatt. Ja, und deswegen hattest du dann teilweise eine Frequenz von 50,6 Hertz oder von 49,74 Hertz. Ja, dann gab es halt diesen großen Winterblackout von hier in Nordrhein-Westfalen, Teilen Südwest-Niedersachsens. Einer der größten Stromausfälle in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich glaube, es war 2005. Münsterland und so, das heißt 250.000 betroffene Menschen. Einige waren bis zu 3 Tage lang ohne Strom. Manche Ortschaftsteile sogar 5 Tage ohne Strom. Das heißt, da gab es dann halt provisorische Lösungen teilweise, dann wurden Notstromaggregate geliefert, also das war halt eben schon ein richtiges Problem. Aber es waren jetzt in Anführungszeichen nur 250.000 Menschen betroffen. Stellen Sie mal vor, es sind 2,5 Millionen Menschen betroffen. Im Winter, ne? Und dann, ja, wie es halt eben dann so ist, ne? Fährst du hier einen Stromgenerator hin, da einen Stromgenerator hin, steht er dann in der Kälte draußen oder wie auch immer, springt der an. Also das heißt, Ursache war einfach nur eingeknickte Strommasten, tief hängende Hochspannungsleitungen, auch wieder Schnee und Vereisung. Dann fangen die an zu schwingen und irgendwann halten die das nicht mehr aus. Also dann gab es diese Studie State of the Art der Forschung zur Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen, am Beispiel Stromausfall. Ja, das ist hier aus Deutschland. Eine der besseren Studien zu dem Thema. Allerdings ist das alles noch open. Also halt mit öffentlich bekannten Informationen. Das heißt, man hat hier noch keine geheime Einstufung. Ja? Das heißt, es gibt ja auch immer noch geheime Informationen, aus denen man noch krasseres Zeug rauslesen könnte. Aber von den öffentlich bekannten Studien ist das noch eine der besten, ja, die man auch relativ gut lesen kann. Und da werden dann die wichtigsten Punkte nochmal aufgereiht. Und man sagt halt, da hapert es. Aber wie man das Problem lösen soll. und wie lange das dauern würde. Das heißt, bis dahin haben wir eh schon lange einen fetten Blackout. Also es heißt, es gibt 3 Ebenen der Stromversorgung und da sind 1100 Unternehmen beteiligt. Inzwischen sind es vielleicht sogar noch mehr. Stromnetz hat eine Gesamtlänge von über 1,7 Millionen Kilometer Leitungen. Und ständig muss das dann halt eben umgezweigt werden. Umspannwerke müssen dann da sein und. Und jedes einzelne Teil ist eine Fehlerquelle. 550.000 Transformatoren. Ja, und vieles davon ist auch schon uralt, teilweise 60 Jahre alt. Alles davon ist Angriffsziel für terroristische Handlungen. Ja, und wie wollen wir mit unserer Mikrobundeswehr und mit unserem Mikrogeheimdienst und so, wie wollen wir das alles überwachen? Wie? Ja, dann heißt es, in politisch fragileren Regionen, wie zum Beispiel in der Türkei oder im Kaukasus, da gibt es halt häufige Anschläge auf solche Infrastrukturen, also unter anderem auch Pipelines oder sowas. Hochspannungsleitungen, Höchstspannungsleitungen, Trafostationen, es ist sehr verwundbar, oftmals steht das Zeug einfach nur in der Pampa rum. Haben sie jetzt in Amerika gesehen, da gab es so ein paar Rechtsterroristen, Rechtsaktivisten, die halt irgendwie dachten, sie können den Tag X herbeiführen und dann, wie in dem Roman Turner Diaries, kommt dann so die Endschlacht und die konservativen Patrioten gewinnen dann und so ein Cast, glauben die dann. Und die haben dann halt solche Umspannwerke eben zerstört, dann waren mal 40.000 Leute oder was ohne Strom in Amerika, hier mitten im Winter. Blitzschnell wurden die Täter dann gefunden. Also wenn halt Täter kommunizieren über halt gewöhnliche internetfähige Geräte und gewöhnliche Apps und so, die angeblich verschlüsselt sind, dann werden die sofort erwischt. Also das FBI, das kam immer wieder raus, das FBI kriegt Hilfe von der NSA. Die NSA ist überall drin. Und wenn das FBI dann Hilfe braucht, dann kriegt man eben dann die Hilfe. Austausch zerstörter Transformatoren würde sehr lange dauern, da es halt sehr wenige von diesen Geräten gibt und Transport ist halt eben schwierig. Ja, also wo willst du es dann hernehmen, wenn es kaputt ist? Dann diese typische Problematik mit diesen SCADA-Systemen, das wurde ja auch dann verwurstet in der Serie und im Roman Blackout. Also alles Mögliche bei der Stromerzeugung und beim Stromtransport, das muss ja alles gemessen werden und überwacht werden. Ja, pH-Wert, Temperatur, Druck, Steuerungselemente, Pumpen, Ventile, Förderanlagen, die Computer und Warnsysteme, Kommunikationseinheiten, Kabelverbindungen, Satellitenverbindungen, Funkverbindungen, also alles ist da irgendwie hier angreifbar. Es gab eben bestätigte Beispiele wie diesen Stuxnet-Trojaner, den man gegen den Iran eingesetzt hat. Also es war halt eben dann eine aufwendig produzierte Cyberwaffe, die halt dann in mehreren Stufen agiert. Und man kann halt eben dann, wenn man angegriffen ist, den eigenen Displays und Anzeigen und so nicht mehr trauen. Also es wird einem da eine falsche Realität hier vorgespielt. Dann heißt es halt, Kosten beliefen sich, also Kosten für solche Hackerwaffen, das ist manchmal im siebenstelligen Euro-Bereich, also ist nicht sonderlich teuer. Können Sie sich vorstellen, was für ein Flugzeug ausgegeben wird, ja, oder für irgendwelche anderen Sachen im Militär, da werden ja viel, viel mehr ausgegeben. Teilweise hat man jetzt auch gesehen in der Ukraine, wie einfach mit simplen, gewöhnlichen Waffen, wie halt die Infrastruktur bombardiert wird. Also wenn man sie schon nicht mit Cyber lahmlegen konnte, dann ballert man eben mal auf Infrastruktur. Und es wurden jetzt hunderttausende Generatoren geliefert an die Ukraine. Hunderttausende Stromgeneratoren, um das irgendwie dann aufzufangen. Das heißt, laut Sicherheitsexperten kann eine Manipulation des computergesteuerten Smart Grid Netzwerks mit geringem finanziellen und technischen Aufwand von jedem Computer aus zu einem großflächigen Ausfall führen. Gab es hier so ein Beispiel, Kreuzfahrtschiff, soll eine Überführung stattfinden und die E.ON Netz GmbH wollte dann eben eine Höchstspannungsleitung über der Ems abschalten. War das vorher simuliert? Es hieß dann, das sei alles ohne großes Risiko. Und dann kamen sofort die Warnsignale, ja, die Warnmeldungen. Also das heißt, das gesamte europäische Verbundnetz arbeitet immer mehr an seinen Kapazitätsgrenzen. Das heißt, vieles war gar nicht ursprünglich so geplant, für das man es jetzt benutzt. Also man wollte immer mehr und mehr hier haben von diesem Netz. Und auch gerade der innereuropäische Elektrizitätsmarkt. Also das hört sich natürlich dann, das geht bei einem Libertär natürlich runter wie Öl. Ich meine, ich bin auch Unternehmer. Also dass halt einfach dann ein lebhafter Markt ist und so, aber es hat halt ein Riesensicherheitsproblem und auf wen willst du die Sicherheitskosten abwälzen? Ja, auf die Regierung, auf den Steuerzahler, auf die Unternehmen? Wie bepreist man das richtig? Wer entscheidet, was angemessen ist? Das ist halt eben alles nicht so einfach. Also oftmals wird das Netz am Rande der Belastungsgrenze hier verwendet oder sogar darüber hinaus verwendet. Das kann dazu führen, dass auch durch kleine Zwischenfälle großer Schaden entsteht. Mit der Marktliberalisierung kamen natürlich dann immer mehr Akteure, das heißt mehr Firmen, dann auch größere Firmen, aber die größeren Firmen, die sind dann auch irgendwann unübersichtlich. Das heißt, jeder wurschtelt einfach in seiner Abteilung und das ist auch der Normalcy Bias, keiner denkt sich was dabei. Und die Chefs haben irgendwann die Übersicht verloren, was in dieser riesen Firma alles so stattfindet. Dann transnationale Schnittstellen im Netz, ja. Spricht der eine Französisch und spricht der dann Italienisch und spricht der dies und spricht der jenes und kennt der die Besonderheiten von dem Nachbarnetz und von den anderen und so? Ja, wer hat welchen Ansprechpartner? Wer hat mit wem schon mal zusammengearbeitet in der Krisenübung? Und. Ja, und dann ist... Und dann vieles muss halt einfach ständig erneuert werden und gepflegt werden. Das heißt... Wenn am Wartung und Schutz gespart wird, dann ist alles halt eben verwundbarer. Viele Teile sind halt irgendwie teilweise 60 Jahre alt, die verwendet werden. Alles hat jetzt irgendwie Schnittstellen mit dem Internet oder generell alles mögliche an Technologie, wird dann einfach eingekauft auf dem normalen Markt, also Off-the-Shelf-Technologie. Niemand will da eine teure, maßgeschneiderte Lösung, die dann vielleicht jahrelang dauert, sondern man kauft einfach das, was da ist. Aber diese gewöhnlichen kommerziellen Produkte haben halt meistens keinen passenden Sicherheitsstandard. Also wenn überall Produkte mit unzureichenden Sicherheitsstandards eingesetzt. Und dann kommt halt eben dann raus, oh, das Gerät hat eine Hintertür und jenes Gerät hat eine Hintertür oder das hat eine Schwachstelle und hier kann man das auslesen und hier kann man einbrechen und so. Riesenproblem. Dann die erneuerbaren Energien machen auch alles viel, viel anfälliger und viel, viel gefährlicher. Ja, also wenn dann, ich sage, es muss alles immer zusammenpassen. Wenn dann plötzlich dann der Wind zu viel weht oder kein Wind ist und die Sonne scheint dann zu krass und die Sonne scheint zu wenig, das macht alles einfach viel, viel, viel schwieriger. Ja, und dann kam das im Emsland vor, 2006. Die Windkraftanlagen schalteten sich zu früh dazu. Die konventionellen Kraftwerke konnten nicht schnell genug heruntergedrosselt werden und dann hast du halt eben dann die Misere. Dann Personalausfall. Was ist bei der nächsten Seuche? Ja, was ist, wenn die nächste Seuche halt dann nicht hauptsächlich auf alte Leute betrifft oder stark übergewichtige Personen betrifft, wenn das jeden betrifft? Also fallen wichtige Leute aus oder in dieser Energieinfrastruktur oder sind sie einfach nur eingeschränkt verwendungsfähig, wird alles dann hier riskanter beim Stromnetz. Ja, also Personal kann man nicht einfach irgendwie immer nur abbauen und ersetzen durch Computer. Dann geht es halt in der Studie noch so ein bisschen über die Wahrnehmung der Bevölkerung. Also die Bevölkerung schnallt eigentlich gar nichts. Also die Leute gehen davon aus, dass es einfach alles schön sicher ist und dass es halt einfach, dass es immer irgendwelche Notlösungen gibt und so. Die sprechen hier von dem sogenannten Aufmerksamkeitsparadoxon. Es ist halt so ähnlich wie das Normalcy Bias. Also das heißt, alles wurde so komplex. Ja, das heißt, der eine, der sich mit dem Aspekt von dem Stromnetz auskennt, der kennt sich nicht mit dem Computercode aus und mit dem anderen Aspekt aus. Das heißt, die Leute weiter oben können das alles erst recht nicht mehr überblicken. Es funktioniert halt bisher, man macht halt einfach so weiter. Also man kann, die Experten für Sicherheit können gar nicht die Abhängigkeiten und deren Folgen genau abschätzen. Man versucht es zu modellieren mit halt Computerprogrammen. aber die Ursache-Wirkungskomplexität bei Störungen und Ausfällen ist mittelfristig beinahe nicht zu lösen. Also das heißt, die kapieren das gar nicht mehr. Viele Verknüpfungen offenbaren sich wirklich erst bei einem Krisenereignis. Also erst dann lernst du Dinge, die du halt besser hättest vorher wissen müssen. Und jetzt kommen halt dann eben die Smart Meter überall. Und man soll dann hoffen, dass das halt dann akkurate Zahlen liefert. Also unglaublich viele Politiker wissen gar nicht mal so die grundlegendsten Dinge, wie unser Stromversorgungssystem funktioniert. Trotzdem entscheiden die Politiker dann über sowas. Dann berühren sie sich manchmal mit Einzelaspekten, aber nicht unbedingt mit tieferen Zusammenhängen. Also das heißt, Fachexperten sind davon überzeugt, dass die heute verbauten Wechselrichter so rasch wie möglich durch eine neue Generation ersetzt werden müssen, um den Schaden zu begrenzen. Aber es macht keiner, weil das alte Zeug bisher noch funktioniert. Ja, und wenn es dann mal knallt, dann kann jeder wieder jeden beschuldigen. Oh, der ist schuld, nein, der ist schuld, nein, der ist schuld. Und das ist dann alles so komplex, dass man niemanden richtig festnageln kann drauf. Also das heißt, Probleme bauen sich über einen längeren Zeitraum einfach auf. Ja, wir haben über 1000 Großtransformatoren in Deutschland und die, knapp die Hälfte davon ist über 60 Jahre alt. Produktionskapazität beträgt 2 bis 4 Stück pro Jahr. Also man wartet, bis das alles irgendwie kollabiert anscheinend. Stromhändler brachten im Juni 2019 das Netz fast an den Rand des Kollapses weil sie eine Regulierungslücke ausgenutzt haben. Also es werden jetzt halt Strafen in Aussicht gestellt, wenn du sowas machst, aber es wird halt einfach dann sehr profitorientiert dann agiert und einige Stromhändler, die wissen auch nicht so richtig, wie das ganze Netz funktioniert oder die ganzen Sicherheitsprobleme. Die machen einfach das, was sie kennen. Hier, 2021, bereits im ersten Quartal gab es 80 Frequenzanomalien und es lag daran, dass halt die Kraftwerke sollten halt irgendwie wirtschaftlich eingesetzt werden. Das heißt, es geht halt dann ums Geld, es geht halt um die Margen und so und das Gesamtsicherheitsproblem, das will man dann nicht übernehmen. Im gesamten Jahr 2020 waren es rund 140 Anomalien. Also das heißt, bei dem bereits erwähnten Beispiel, wo halt in Kroatien, wo halt dann alles drunter und drüber ging und dann hat es Auswirkungen auf Spanien und Frankreich und Italien und so. Interessant ist, dass diese Sammelschienenkupplung im Umspannwerk NST Novo zuvor nicht als systemrelevant eingestuft wurde. War nicht in die laufenden Sicherheitsberechnungen eingebunden. Das heißt, es wird zwar dauernd eben bewertet, wie ist das Risiko, aber es fehlen einfach sehr viele Faktoren, die da gar nicht mit reingerechnet werden. Also wie viele Bruchstellen gibt es denn tatsächlich? Also die Österreicher sagen, die Österreicher können nach einem Blackout nach 1-2 Tagen wieder online sein. Rest von Europa braucht wohl eher eine Woche, mindestens eine Woche. Ja, und dann kommt erst die langgezogene Phase des Wiederanlaufens. Also die ganzen Infrastrukturen und so, Resynchronisierung der Versorgungslogistik und so. Also es fehlt einfach an Erfahrungswerten. Wir wissen einfach gar nicht, wie lange das dauert, bis alles wieder zuverlässig dann seinen gewohnten Ding geht. Also einfach nur den Strom wieder anschalten ist schon schwer genug, aber das reicht ja nicht. Also es kann dann noch einmal Tage dauern, bis dann die Telekommunikation läuft, wenn die Handys und so. Ja, es ist dann hier Hardware ausgefallen, hier eine Überlastung und da und Dings und Bums und dann hast du halt besser ein Funkgerät, ne? Rund ein Drittel der Bevölkerung, also hier in Europa, rund ein Drittel der Bevölkerung kann sich maximal 4 Tage ernähren. Ein weiteres Drittel schafft es maximal 7 Tage weit. Ja, also 2 Drittel sind nach ein paar Tagen einfach leer. Und wenn die Leute nichts zu essen haben, dann kommen sie nicht zur Arbeit, um halt eben dann die Infrastruktur wieder zum Laufen zu bringen. Also es kaskadiert halt einfach das Problem. Ne? Und Das österreichische Bundesheer sowie die österreichische Gesellschaft für Krisenvorsorge rechnen binnen der nächsten 5 Jahre mit einem europaweiten Ausfall, Blackout. Der deutsche Bundesrechnungshof kritisierte im März 2021, die Annahmen des BMWI für die Bewertung der Dimension Versorgungssicherheit am Strommarkt sind zum Teil unrealistisch oder durch aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen überholt. Zur Bewertung der Dimension Versorgungssicherheit am Strommarkt hat das BMWI kein Szenario untersucht, in dem mehrere absehbare Risiken zusammentreffen, die Versorgungssicherheit gefährden können. Und dann kommen noch die unabsehbaren Risiken dazu, also die Dinge, die man nicht mal wirklich einschätzen kann. Und trotzdem will man den Stromhandel bis 2025 massiv ausweiten. Bis 2025 müssen mindestens 70% der Grenzkuppelstellen für den Stromhandel zur Verfügung gestellt werden, was ein Vielfaches des heutigen ist. Dafür war die Infrastruktur nie gedacht. Ja, das heißt, Störungen können sich dann auch schneller ausbreiten und dann ja kommunizieren sie mal mit den Franzosen oder mit den Italienern oder mit irgendwelchen Kosovaren. Ja, wer spricht hier eigentlich? Wer spricht hier Serbo-Kroatisch hier im Haus? Ne? Das ist natürlich das Riesenproblem. Also, das heißt, das ist, was die Experten sagen. Ja? Und das ist nur das, was in der Öffentlichkeit bekannt ist. Das heißt, wir stellen die Situation nicht ernster dar, als sie ist, sondern wir sagen den Leuten, da gibt es eben noch eine unbekannte Dimension an noch größeren Gefahren, ja, die man im Hinterkopf behalten muss. Und dementsprechend sollte halt man sich darauf einstellen, auf einen Sicherheitspuffer. Ja, also selbst dieses eine Szenario, 7 Tage, gar kein Strom, und dann halt dauert es irgendwie wieder, bis alles so anläuft und so, bis die Telekommunikation wieder funktioniert. Ich meine, selbst das ist nicht unbedingt das Ende der Welt. Ja? Wenn manche mal denken, naja, sie preppen gar nicht, weil sie irgendwie glauben, dann, wenn die Welt untergeht, ist eh alles wurscht. Ja, ich meine, man könnte gut durch 2 Wochen durchkommen, wenn man entsprechend vorbereitet ist. Ich meine, so viele Lebensmittel sind das jetzt auch nicht. So viel Sprit für einen Generator ist das jetzt auch nicht. Ja, um da 2 Wochen durchzukommen. Also ist man vorbereitet, ist das erstmal nicht so das Riesenproblem. Ist man nicht vorbereitet, hat man alle möglichen Risiken, das heißt alle möglichen alltäglichen Sachen, die man normalerweise abpuffern kann, wegstecken kann. Jede Kleinigkeit kann sich dann zu einem Riesenproblem ausweiten. Ja. Also wir empfehlen natürlich dringend Generatoren, Batterien und so, also halt jetzt einfach nur gewöhnliche Batterien vorrätig zu halten. Das sollte dazukommen. Es ist ein absolutes Minimum. Und man braucht dann schon eben den richtigen Plan, wie man mit seiner Energie dann haushaltet. Also hast du einen Gaskocher? Wie gesagt, wir haben auch im Recenter Shop, wir haben halt verschiedene Gaskocher die wir anbieten. Und da kannst du halt mit diesen praktischen Gaskartuschen kannst du halt dann einfach problemlos kochen, ja, und brauchst dafür keinen Strom. Das heißt, man kann halt eben schon alles mögliche an Energie einsparen und halt die richtige Art der Energie nutzen. Ja, es muss halt da sein. Ein Stromgenerator ist natürlich dann eine ganz andere Nummer, als jetzt einfach nur Batterien zu besetzen. Ja, oder auch eine Powerstation. Ja, wenn du halt also bei den heutigen optimierten Geräten, wenn du halt dann ein paar Stunden Betrieb hast und sowas und du hast dann dabei nur ein paar Liter Sprit verbraucht, das ist wirklich sehr, sehr gut machbar. Ja. Also wirklich sehr, sehr gut machbar. Und hier bei uns ist es so, wir machen den großen Kachelofen an, ja, können einen Generator anschalten, können heißes Essen machen, wir haben unglaublich viel Kalorien hier. Und haben eben die Kapazität, natürlich die ganze Familie zu versorgen, auch die erweiterte Familie zu versorgen und so weiter. Das heißt, wir wären dann auch für die Nachbarn, ich meine, die ganzen Leute kennen sich hier alle schon ewige Zeiten hier in der Straße. Also jeder kennt hier jeden und das heißt, wir wären halt eben dann auch so eine Art Anlaufstelle. Bei uns gäbe es halt Funkverbindungen und halt Strom und Wärme und Dings und Bums. Ja. Das heißt, wir könnten halt x Leute auffangen, wenig vorbereitet haben oder fast nichts vorbereitet haben und so. Und das ist halt eben dann auch nochmal diesen Nutzen, den das Prepping hat. Also nicht nur für einen selber, sondern auch halt eben dann für die nähere Umgebung. Ja. Oder stellen Sie sich vor, irgendjemand, Max Mustermann, arbeitet in irgendeinem Betrieb, der halt für die Infrastruktur wichtig ist. Ja. Und man kann dieser Person halt eben dann auch noch was abgeben von seinen Vorräten, damit der halt wirklich dann zur Arbeit gehen kann, ja, oder Max Mustermann ist ein Prepper und bringt halt in seinen Betrieb gewisse Vorräte mit, dass halt die Kollegen nicht halt eben daheim bleiben und dann irgendwie auf der Suche sind, nach was zu essen, sondern dass sie halt dann wirklich zur Arbeit gehen und halt dafür sorgen, dass dann halt das Wasser wieder läuft, ja, die Kommunikation wieder läuft, etc., etc. Also das gehört dann alles da, das gehört dann alles da mit dazu, ja. Und man kann Prepping so betreiben, dass man möglichst wenig Komplexität hat, dass man sich wenig drum kümmern muss. Also halt je aufwendiger die Lebensmittel sind, ja, je besser verpackt und je professioneller das Produkt, umso weniger muss man sich damit abgeben. Also man braucht da keine Haltbarkeitsdaten groß überwachen. Man stellt es einfach irgendwo in die Ecke, ja, und da steht's dann, ja, bis man es irgendwann braucht. Moderne Wasserfilter sind unglaublich simpel. Also das könnte jeder Trottel bedienen. Selbst Stromgeneratoren in der Bedienung sind eigentlich super einfach. Ja, ich meine, du checkst das Öl, den Ölstand, machst ab und zu einen Ölwechsel. Ungefähr so, als würdest du eine größere Menge Salatöl irgendwo reinkippen. Ja, so fühlt sich das an. Bisschen Sprit einfüllen in einem Trichter. Könnte ein Kind. Das Einschalten und so. Also wie gesagt, es ist unglaublich simpel. Es lohnt sich natürlich dann, sich bei manchen Sachen ein bisschen mehr einzulesen. Also gerade die Wartung, Bedienung eines Stromgenerators, es ist ja ein bisschen wie ein Auto. Ja? Meistens ist es so, die Fehlerquellen, was man jetzt beobachten konnte in den letzten Jahren, also seit in Amerika sind ja unglaublich viele Bürger ausgestattet mit einem Stromgenerator. Die Fehlerquellen sind meistens immer die gleichen. Ja, Leute vergessen die Ölwechsel oder nehmen das falsche Öl, irgendwas, was gerade rumsteht oder irgendwas zusammengepanscht ist. Ja, oder sie verwenden alten Sprit, schlecht gewordenen Sprit. Sie bewahren den Sprit nicht richtig auf. Also der Standard ist einfach ein luftdichter Stahl, Benzinkanister. Da kann das teilweise jahrelang halten, das Benzin, also auch wirklich viele Jahre halten. Und meistens machen die Leute die gleichen Fehler und dann funktioniert halt dann der Generator irgendwann mal nicht mehr nach so und so viel Betriebsstunden. Ja. Das ist dann halt so diese typischen Sachen oder je nachdem, bei welchen Temperaturen man das Gerät lagert, sollte man einfach die Starterbatterie, wenn er einen hat, die Starterbatterien einfach rausnehmen und im Warmen lagern und halt vielleicht alle 2 Monate oder sowas einfach laden. Dazu kann man die gleichen Ladegeräte meistens verwenden, mit dem man auch seine Autobatterie laden kann. Also was ich so ein C-Tech oder irgend sowas, das ist eigentlich relativ einfach. Und so stellt man sicher, dass halt das Gerät dann einfach anspringt, wenn es anspringen soll. Ja? Also soll man darauf achten, dass das Öl, dass das Motoröl halt einfach nicht zu kalt ist, dass es nicht zu dickflüssig ist. Dass der Dieseltreibstoff nicht versulzt wegen der Kälte und lauter so diese Basics, die man halt eben auch bei einem Auto eigentlich beachten muss. Ja, aber das war's dann aber auch schon. Ja, viel mehr ist dann nicht. Ja, eine Powerstation mit Akkuzellen ist noch einfacher zu bedienen. Man schießt halt Strom rein, man zieht Strom raus. Das ist eigentlich so, dass es auch fast Kinder bedienen können. Ja, und jedes bisschen Prepping steigert einfach die kollektive Sicherheit auch und es nimmt halt einfach dieses Risiko raus. Das heißt, wenn anderswo an tausenden Stellen hier Risiken entstehen und sich vergrößern, können halt Bürger an hunderttausenden und Millionen Stellen, kann man da halt einfach dann die Sicherheit erhöhen und Probleme vermeiden oder künftige Probleme einfach dann ausschließen. Ich meine, es wurde jetzt überspitzt dargestellt, ein bisschen in der Serie, in der TV-Serie Blackout, wo dann irgendwie das Atomkraftwerk hat ein Problem und dann hat man nicht genug Tanklaster, weil irgendwie die Politik nicht darauf geachtet hätte, so richtig die Atomkraftwerke zu schützen, was eigentlich lächerlich ist. Ich meine, wir haben es gesehen in Fukushima, leider, dass halt eben auch so ein Normalcy Bias war. Man dachte, es passiert nie irgendwas Krasseres. Aber in der Serie, dann muss man halt irgendwie im letzten Moment da so ein Tanklaster hinschicken und so und vorher ist einer noch gecrashed natürlich und geht in Flammen auf. Also ein Dieseltruck geht dann so in Flammen auf. Und so. Whatever. Ja. Das ist einfach dann die übliche, die typische Storytelling in Film und Fernsehen. was es anbetrifft. Aber ja, es ist, man sieht es halt in der Show sehr, sehr gut. Die Regierung kommt kaum hinterher. Wo steckst du die begrenzten Ressourcen hin? Und die Bürger sind einfach so auf sich gestellt, bis dann irgendwann halt einfach alles wieder läuft. Also, das heißt, begreifen Sie Prepping so ein bisschen als Abenteuer, das heißt, sich vorzubereiten, das ist ja, bevor es zu einer Krise kommt, ja, das ist ja ein bisschen Adventure, das ist ein bisschen Hobby auch, also man kann damit auch so ein bisschen seinen Spaß haben und das Ganze fühlt sich halt ein bisschen spannend an, ja, und wenn eine Krise da ist, ist man dann eher entspannter als andere Leute, ja, und benutzt das halt und kennt das ganze Zeug halt und kann das einfach alles so abspulen, wie man es halt eben vorher schon geübt und gelernt hat, ja, aber bis die Krise da ist, ist es halt wirklich, es ist spaßig, es ist irgendwie wie ein Hobby, ja, Funken, Offroaden, Stromgeneratoren, es gibt so einen YouTube-Kanal, der, oder mehr als einen YouTube-Kanal, die reparieren die ganze Zeit nur Stromgeneratoren, das ist faszinierend, also wenn man sich für sowas begeistern kann, ja, das heißt dann, da kriegt man richtig Lust halt eben dann, selber mehr Hand anzulegen und so weiter und so fort. Dass man halt vielleicht selber in der Lage ist, dann auch mehr Probleme mal zu beheben, wenn so ein Ding im Dauereinsatz ist. Also das sieht man es eben auch bei dem Kanal eben sehr häufig, dass halt Leute benutzen halt die Geräte falsch oder halt nicht unbedingt nach Vorschrift und dann gehen sie nicht mehr und dann werden die Geräte halt dann halt verkauft auf Craigslist oder sowas oder Facebook Marketplace, werden die dann verramscht für $20 oder was. Teilweise irgendwelche Hondas gehen dann da weg in Amerika für ein Apple und ein Ei und jemand, der sich damit auskennt, kann das Ding halt dann wieder instand setzen und manchmal ist es halt relativ leicht instand zu setzen. Ja, das heißt, wenn man da halt einen Profi ranlässt und so, das ein oder andere Ersatzteil. Ja. Also, das heißt, das meiste, was wir wahrnehmen, ist Ablenkung. Also das heißt, die wichtigsten Dinge sind die Dinge, die wir eigentlich meistens gar nicht wahrnehmen. Und wir werden bombardiert konstant mit Propaganda, also auch politischer Propaganda, die immer irgendwie darauf abzielt, dass andere Leute etwas für uns machen. Ja, also beim Ukraine-Krieg ist halt die Debatte, ja, wer liefert was? Die Regierung macht diese, Regierung macht dieses, jene Regierung macht jenes und die Russen machen was anderes. Bei jedem politischen Thema. Ja, soll man sich dann auf irgendeine Seite schlagen von irgendeiner mächtigen Gruppe, Republicans und Democrats und whatever, und die würden dann unsere Probleme lösen. Ja, die würden dann was für uns machen. Das Einzige, was wir machen sollen, ist, andere Leute anzutreiben, dass die was machen. Das ist unsere Beschäftigung. Das ist halt irgendwie das, was die Leute auf Social Media die meiste Zeit machen. Das heißt, sie machen Werbung für irgendwelche mächtigen Kreise. Ja, ob jetzt die USA, NATO, Russland, die Republicans, die Democrats, die SPD, CDU... Und eine andere Partei, AfD, es wird immer Werbung gemacht für irgendwelche Kreise, dass die etwas für uns tun. Ja, anstatt dass man einfach den Fokus legt, was können wir selber tun? Wie können wir uns selber besser bilden, unsere Skills verbessern oder halt eben auch unsere Ausrüstung verbessern? Ja, also wir können eine signifikante Menge an Informationen natürlich an die Leute kostenlos geben, aber wir können keine physischen Güter natürlich verschenken an die Leute. Da ist es halt natürlich dann notwendig, dass die Menschen halt eben dann halt eben das einbudgetieren, ja, dass sie halt dann zumindest für 2 Wochen Lebensmittel haben oder für 1 Monat Lebensmittel haben oder für jeden im Haushalt eben dann die passenden Lebensmittel haben oder einen Wasserfilter dazu noch, ja, das heißt, dass das für alle langt. Also bestimmte Sachen können wir ihnen natürlich nicht abnehmen. Das heißt, wir stellen die Situation nicht gefährlicher dar, als sie ist, sondern die Situation ist immer gefährlicher, als sie scheint. Okay, das war's im Rahmen dieser Sendung. Wir sind zurück demnächst mit dem Recenter News-Programm und kündigen das natürlich dann an auf recenter.com. Sie finden uns nicht nur auf recenter.com, sondern auch noch auf shop.recenter.com und auf recenter.media. Also wir haben einen Shop mit einem sehr breiten Angebot an Zivilschutzgütern. Vieles ist nur in begrenzten Stückzahlen da. Das ist nicht irgendwie ein einfach nur Marketing, sondern das ist so. Jeder Händler für bestimmte Produkte, Stromgeneratoren oder was auch immer, weiß, ja, okay, von dem Generator gibt es gerade 5 Stück oder von dem gibt es gerade irgendwie 3 Stück kurzfristig. von jenem Modell 10 vielleicht, wenn es hochkommt. Dann irgendwelche Stiefel, Ausrüstungsgegenstände, besonderen Taschen, taktische Systeme und so. Da gibt es für ganz Europa von dem einen Produkt vielleicht 150 Stück oder von 200 Stück und so. Für ganz Europa. Ja. Wir haben jetzt gesehen, dass halt eben hunderttausende militärische Winterjacken und so, hunderttausende Sachen gingen dann von Deutschland aus in die Ukraine. Was einen riesen Unterschied ausmacht, ja. Jedes Paar Stiefel, jede Jacke und so macht einen riesen Unterschied. Aber das fehlt jetzt halt bei den Deutschen und der Nachschub wurde noch nicht mal richtig bestellt. Man streitet jetzt um den Nachschub. Wie man das jetzt ordern soll, was man da jetzt ordern soll. Und immer mehr Bundeswehrler kaufen einfach so in den gewöhnlichen Webshops ein, weil sie das jetzt dann doch irgendwie dürfen. Oder halt einfach müssen. Ja, also wundern Sie sich nicht, wenn mal etwas nicht sofort lieferbar ist oder wenn etwas mal ein bisschen dauern kann. Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Sobald die Nachfrage ein bisschen mehr steigt, kommt das Angebot da einfach nicht mehr hinterher. Ja, also es ist auch nicht so, dass man jetzt als Krisen-Zivilschutz-Shop da einfach so mit Geld beworfen wird in der Krise, sondern einige Leute, also nicht eine Corona-Krise oder was, einige Leute sparen natürlich dann recht heftig. Es viel verlagert sich ja dann zum Beispiel auf Stromgeneratoren, wo halt die Gewinnmarge wesentlich geringer ist als bei anderen Produkten. Ja, also das ist nicht einfach so jetzt hier für, und auch die Hersteller von Stromgeneratoren, das ist nicht einfach nur so eine Goldgrube, sondern die arbeiten wie verrückt, um halt mit ihren Kapazitäten hinterherzukommen und die können auch nicht einfach ihre Produktion so weit ausweiten. Ja, das heißt, die können nicht einfach sagen, wir starten jetzt eine zweite Produktionslinie, zweite Produktionsbahn und heuern mal irgendwie 20 neue Leute an. Das kriegen die und haben eine weitere Fabrikhalle und so, ja. Das heißt, das kriegen die erstens so gar nicht hin und zweitens wissen die auch gar nicht, ob dann später die Nachfrage das einfach immer noch so rechtfertigt, dieses Investment. Ja. Also das ist immer, wenn diese Sprüche kommen, das Geschäft mit der Angst, ne, profitiert mit der Angst und so. Das heißt, die meisten Leute wissen ja gar nicht, was überhaupt los ist. Das heißt, die schaffen es nicht mal eine richtige Studie zu lesen oder geschweige denn halt Fachliteratur zu wälzen über Cyberattacken. Wir haben jetzt die neuesten Werke alle schon durchgearbeitet und in den Kontext gerückt. Also es gibt immer viel, was man noch nicht weiß und das muss man mit einfaktorieren. Also bereiten Sie sich vor, schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.